Deutschlandfunk, Medias Res.
Ja, mit Schikane soll also das mediale Bild getrimmt werden in Russland. Und zwar so, dass es dem russischen Narrativ entspricht. Wenn nötig, verhaftet man da eben die unliebsamen Reporter. Dann hören wir mal auf die andere Seite des Krieges, in die Region, die derzeit medial im Fokus steht, die strategisch wichtige Stadt Bachmut. Martin Durm war bis vor einigen Tagen in der Ostukraine in einem Ort in der Nähe von Bachmut, direkt in Frontnähe, und ist jetzt wieder in Deutschland. Im Gespräch vor der Sendung mit ihm habe ich ihn zunächst gebeten, seine Eindrücke dort aus der Stadt zu schildern.
Es ist eine, schwer zu sagen, eine absurde Stimmung, der man dort begegnet. Denn zum einen ist dort natürlich auch das Militär massiv präsent in den Gassen zwischen den zerschossenen Häusern, eben auch in den Untergeschossen. Stabilere Gebäude dort. Dort hat sich das Militär verschanzt und dort stehen dann auch am Ortsrand etwas außerhalb die Haubitzen, die Gefechtsstationen, von Tarnetzen überzogen, auch unter Bäumen, damit man sie nicht so einfach orten kann. Aber dazwischen ist eben auch nach wie vor Zivilbevölkerung. Das sind vor allem ältere, alte Menschen, Leute, die nicht mehr wissen, wohin mit sich, wohin mit ihren paar Habseligkeiten, denn ihre Häuser sind zum Teil zerschossen, überall zersplittertes Wellblech, überall Trümmer, Scherben, Schutt, Backstein. Und wenn da noch ein paar Räume übrig geblieben sind, womöglich auch unten im Keller, dann hausen die Leute da drin. Aber das Eigenartige ist, sie können sich ja nicht ununterbrochen dort verstecken, verschanzen, sondern sie müssen auch raus, sie müssen Wäsche aufhängen, sie müssen Brennholz sammeln. Und sie tun das inzwischen in einer ganz eigenartigen Lethargie, während es überall um sie herum einschlägt, kracht. Sind sie dabei, ihren Alltag zu organisieren? Und wenn sie im falschen Moment am falschen Ort sind, dann gibt es eben Tote. Bei uns war es so, wir haben Chassiv Yar um 14 Uhr verlassen. Um 15 Uhr schlugen dort zwei Granaten ein. Zwei Tote, ein Schwerverletzter.
Die Erde bebt von den Einschlägen. Man hört die Einschläge der Raketen auch in Ihren Reportagen. Das berichten Sie in Ihren Stücken für den Deutschlandfunk. Da hilft ja auch die Splitterschutzweste und der Helm eigentlich nicht mehr. Also Sie waren da selbst auch als Journalist extrem großer Gefahr ausgesetzt. Warum haben Sie dennoch die Entscheidung getroffen, ja, wir fahren in diesen Ort und berichten?
Naja, Schutzkleidung ist da schon sinnvoll. Sie schützt zumindest die ganz lebenswichtigen Organe, auch den Kopf. Aber die Einheimischen dort, die haben eben keine Schutzkleidung. Die Frauen tragen Röcke und Kopftuch. Die Männer tragen ganz normale Hosen, Wintermäntel, denn es ist sehr kalt. Ich bin hingefahren, ja, warum? Eine gute Frage. Ich denke, darüber sollte man sich lange und ausführlich Gedanken machen, bevor man so eine Reise unternimmt. Denn das sind auch persönliche Fragen, die man sich da stellen muss. Ich kann Ihnen versichern, es geht da mit Sicherheit nicht nur darum, den Opfern des Krieges eine Stimme zu geben, wie es manchmal in einer Laudatio so häufig heißt, sondern es hat auch etwas mit einem selbst zu tun, vielleicht mit der eigenen Familiengeschichte, sich das immer wieder bewusst zu machen. Warum tut man das? Lohnt es sich? Ist es tatsächlich lebensgefährlich, dort jetzt hinzugehen? Lohnt sich das für einen O-Ton? Diese Frage muss man sich stellen. Und wenn man dann genug Informationen gesammelt hat, dann, glaube ich, kann man die Entscheidung treffen, vorausgesetzt, sie ist vernunftbasiert, dorthin zu fahren. Allerdings kopflos sich einfach ins Auto setzen, das wäre eine selbstmörderische Aktion.
Wir hören mal ganz kurz rein in eine Ihrer Reportagen von der Frontlinie. Da sprechen Sie mit einer älteren Frau in einer kleinen Stadt direkt hinter der Front.
Who is to blame?
Wer hat Schuld, frage ich.
Ach, du.
Who knows?
Ach, du. Du.
Who is to blame?
Und sie fragt zurück, wer? Wer, sag du es mir? Putin, sage ich.
Putin, da?
Evgenia zögert und sagt, vielleicht. Hat er allein Schuld? Ich weiß nicht. Hat er denn kein Mitleid mit uns?
Hat Putin denn kein Mitleid mit uns? Was sagen Sie da? Wie gut können Sie in der Rolle des Beobachters bleiben?
Ja, das sagt eine alte Frau. Sie fragt, hat Putin kein Mitleid mit uns? Ja. Nachdem ich sie gefragt habe, wer ist schuld? Putin. Und sie wusste da nicht so recht, was sie antworten soll.
Da hat sie zurückgefragt.
Ja, ich denke, das ist typisch gerade für diese älteren Leute. Wissen Sie, das ist nicht der erste Krieg, den sie erleben. Seit 2014 ist im Donbass Krieg. Diese alte Frau hat schon den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie weiß, dass es immer wieder auch ein Risiko, ein persönliches Risiko ist, sich zu eindeutig auf eine Seite zu schlagen. Denn die russischen Linien sind gerade mal 3-4 Kilometer entfernt von Chassiv-Yar. Und wer weiß, heute sind ukrainische Soldaten in diesem Ort. Womöglich sind im nächsten Monat die Russen da. Da legt man sich eben nicht gerne fest, zumal im Donbass ist eben die russische Kultur tief verankert und es bleibt oft offen, mit wem man es da am Ende hält, ob mit Putin in Moskau oder mit Zelensky in Kiew.
Aber sie hat sie gefragt, hat Putin denn kein Mitleid mit uns? Und Sie haben eben auch beschrieben, Sie selbst hatten Schutzweste und Helm an, aber die Menschen, die dort eben leben, die haben nur ihre Jacken an, die haben überhaupt keine Schutzwesten. Wie gut können Sie da trennen zwischen Ihrer Rolle als Reporter und als derjenige, der möglicherweise dann einfach auch helfen möchte und der auf diese Fragen, hat Putin denn kein Mitleid mit uns, erstens keine Antwort hat, aber vielleicht auch als Mensch eine Antwort geben möchte?
Nein, ich glaube, wenn man da in die Rolle des Aktivisten sich noch hineinbegeben möchte, da geht man unter. Ja. Das ist schlicht und einfach nicht auszuhalten. Im Gegenteil, das Mikrofon, die Ausrüstung des Reporters, nicht so sehr die Schutzweste, die trennt einem eigentlich eher von den Leuten, die da leben. Und der Helm, das ist etwas, das man nicht mit ihnen gemein hat. Aber vielleicht ein kleines Mikrofon, keine Kamera, sich so zu bewegen und neugierig zu sein und immer wieder auch eben zu wissen, ich bin hier nur als Reporter, ich bin hier nicht, um die Menschen vor ihrem Untergang zu bewahren. Mhm. Das ist im Grunde ein Teil der Überlebenstechnik, die man sich dort, glaube ich, aneignen sollte.
Herr Durm, wir haben eben über die Verhaftung von Evan Gershkovich gesprochen, der ja gar nicht von der Front berichtet hat in Russland. Von russischer Seite ist das offenbar auch gar nicht möglich, als Reporter einfach in den Krieg zu fahren und zu berichten. Das ist alles nur unter Auflagen und unter Beobachtung der Behörden möglich. Wie ist das als Reporter auf ukrainischer Seite, beziehungsweise wie arbeiten Sie da eigentlich mit dem Militär und den ukrainischen Behörden zusammen?
Zunächst muss man mal den Formalien Genüge tun. Man muss eine Akkreditierung beantragen beim ukrainischen Verteidigungsministerium. Das dauert ein paar Wochen. Das geht alles online, aber dann kriegt man die tatsächlich, druckt sie aus, hängt sie sich um den Hals und dann kann man auch tatsächlich dorthin fahren. Es gibt bestimmte...
Wo man möchte?
Nicht unbedingt, wo man möchte. Nach Chassiv-Yar wäre man normalerweise nicht gekommen, aber ich hatte eben Kontakte zu den dortigen Grenzschutztruppen aufgenommen. Das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass man Kontakte vor Ort hat, auch mit Militärs, denn die Situation verändert sich ja von Tag zu Tag. Wie stark ist der Beschuss heute? Das heißt, dass er womöglich morgen ganz anders sein kann. Mhm. Insofern ist man angewiesen auch auf eine gewisse Kooperation mit dem Militär, vielleicht auch, um sich ein Stück weit vorwärts bringen zu lassen in einem gepanzerten Wagen, allerdings ohne embedded zu sein. Die sind sehr kooperativ, sobald sie Vertrauen gefasst haben. Es gab vorher ein Treffen, Kaffee trinken, gemeinsames. Da haben die, glaube ich, abtasten wollen, was sie von diesem Vogel halten, der da aus Deutschland kommt. Aber dann geht das schon. Und das Erstaunliche oder eigentlich eher das Normale ist, dass man vollkommen frei arbeiten kann. Man kann frei die Leute befragen. Da steht kein Aufpasser in Uniform oder in einem Kunststofflederjäckchen hinter einem und passt auf, dass die Leute auch ja die richtigen Antworten geben. Sie haben es ja gehört, die Frau hat offen gelassen, was sie von Putin hält. Das alles ist in der Ukraine möglich. Und ich glaube, bei der Frage, welches Land hier angegriffen wird und welches Land tatsächlich versucht, so etwas wie Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten, frei zu bleiben, das ist eben nicht Russland, das ist die Ukraine. Das erlebt man als Reporter dort Tag für Tag.
Kollege Martin Durm, der vor einigen Tagen aus der Ostukraine zurückgekehrt ist. Seine lange Reportage aus der Nähe von Bachmut können Sie auch nochmal nachhören, zum Beispiel mit Hilfe der DLF-Audiothek-App.